Ja, ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Ich bin von Herzen gerne wieder unter euch und genieße es, die Gemeinschaft mit euch zu haben, wie ich es in all den Jahren getan habe. Ihr habt mich um ein Thema gebeten, was ich sehr gerne aufnehme. Wie will die Bibel verstanden werden? Das ist eine für uns natürlich ganz grundlegende Frage. Ach so, richtig, wir sollten alle ein Handout haben, falls jemand später kam, der keins hat. Ist einer der Mitarbeiter bereit, nochmal zu gucken? Da hinten läuft jemand orientierend rum. Ja. Da oben habt ihr keine. Ist jemand so lieb, die Treppe hochzusteigen bei 30 Grad im Schatten? Das erleichtert die Orientierung. Wie will die Bibel verstanden werden? Das ist ja, habt ihr es bei der Hitze gemerkt, ein bisschen hintenrum formuliert. Normalerweise würde man sagen, wie verstehst du die Bibel? Wie verstehe ich die Bibel? Denn es war schon immer so, aber neuzeitlich machen wir uns das bewusst. Wir haben ja immer ein subjektives Verständnis von etwas. Und in der Regel haben wir unsere Bilder, unsere Meinungen von Personen, von Sachverhalten. Und insofern reden wir in der Regel heute davon, dass man alles nur aus seiner eigenen Perspektive wahrnimmt und einem in der Regel auch die eigene Wahrheit genügt. Aber hier soll jetzt nicht danach gefragt werden, wie verstehe ich als Fundamentalist die Bibel oder wie verstehe ich als historisch-kritisch arbeitender Theologiestudent die Bibel, sondern wir wollen anspruchsvoller fragen, gibt es in der Bibel, gibt es im Neuen Testament Hinweise darauf, wie sie selbst verstanden werden will. Für alle von euch, die in einer Beziehung stehen, die kennen diese Differenz und die anderen kennen sie bei ihren Eltern. Mein Bild von der anderen oder dem anderen ist ja das eine. Aber manche brauchen bis zur goldenen Hochzeit, bis sie die erlösende Frage stellen, wie siehst du das eigentlich? Wie ist das aus deiner Perspektive? Wie willst du verstanden werden? Und Geheimtipp am Rande, Partnerschaftsberatung, nicht? Wenn ihr diese Frage nicht erst bei der goldenen Hochzeit stellt, sondern schon bei der ersten romantischen Mondnacht, es kommt bald wieder eine, nicht bei Lindenduft, dann habt ihr die ganze Zeit bis zur goldenen Hochzeit viel sinnvoller gemeinsam erlebt, weil da das Geheimnis liegt. Also, wie willst du verstanden werden? Wie will die Bibel verstanden werden? Wir haben immer wieder die Konfrontation, dass die einen sagen, ist doch ganz klar, sie ist Gottes Wort und sie will so verstanden werden. Die anderen haben schon ein Proseminar in Theologie gehabt und die sagen, ja, da wurde mir gesagt, es ist Menschenwort. Ja, was jetzt? Gottes Wort oder Menschenwort? Einige Theologen unter uns haben schon die Zwischenprüfung und die sagen dann, ja, es ist Menschenwort und Gottes Wort. Aber man braucht keine Zwischenprüfung, um dann zurückzufragen, ja, wie verhält sich denn das jetzt zueinander? Ist es 50-50? Ist es 90-10? Was heißt hier Gottes Wort und Menschenwort? Das Verständnis der Bibel ist einerseits sehr einfach. Und wenn ich es jetzt mit jemandem zu tun habe, der weder Abitur hat noch studiert, oder wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der das erste Mal nach dem Glauben fragt, wo er auf dem Totenbett liegt, da mache ich es auch nicht kompliziert, sondern da ist es mir wichtig festzuhalten, das, was du auf jeden Fall wissen musst, ist, dass die Bibel Gottes Wort ist. In der Bibel redet Gott zu dir. Das ist das Grundlegende und das ist das Entscheidende. Aber für alle die, die noch nicht auf dem Totenbett liegen und das Abitur schon hinter sich haben, also einen Zwischenraum zwischen beidem erleben, zwischen Abitur und Totenbett, lade ich ein, man kann es noch differenzierter entfalten, weil es dir selbst hilft und zur Rechtfertigung anderen gegenüber, um es zu erklären. Gewiss, wenn wir zum Glauben kommen, ist unser Kontakt zur Bibel zunächst ein relativ schlichter. Wir lesen die Bibel in der Regel wie eine Aphorismensammlung, das heißt wie eine Sammlung von sinnvollen Sinnsprüchen, an denen wir uns orientieren. Und falls ihr die Herrnhuter Losungen kennt, nicht, da ist seit Jahrhunderten schon, dass man sagt, am Tag mindestens mal die Losung und den Lehrtext als Neues Testament, ein Zitat, dann hast du so eine Grundausstattung. Das ist der geistliche Kalorienbedarf, den du auf jeden Fall brauchst, um nicht umzufallen. Aber es ist nicht der Kalorienbedarf für Höchstleistung, sondern wirklich nur die Untergrenze, die du hast. Die Bibel will aber viel mehr sein als nur eine Ansammlung von erbaulichen Sprüchen und von Aphorismen. Die Bibel ist ein Buch im Zusammenhang und sie ist in einer Geschichte geschrieben. Zunächst der Geschichte Gottes mit Abraham, den Vätern und Israel und dann im Neuen Testament eben der Geschichte mit den ersten Jüngern, den Frauen, die Jesus begleitet haben. Und sie gibt wieder die Geschichte des ersten Jahrhunderts nach Christi Kreuz und Auferstehung. Das heißt, sie beschreibt eine ganze Welt des Redens Gottes mit der Welt und des Handelns Gottes an seinem Volk und an seiner Gemeinde. Insofern haben wir es, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, zunächst einmal mit etwas zu tun, was anders ist, was weit weg ist, was fremd ist. Und so wie ein Verstehen zwischen Menschen da beginnt, wo ich den anderen nicht nur als Bestätigung für mich selber sehe, den anderen nicht nur aus eigenen Interessen in meiner Umgebung wahrnehme, sondern das erste Mal frage, wer bist du? Also eine Begegnung und nicht nur eine Ich-Es-Beziehung, ein Gebrauch des anderen. Da stelle ich fest, dass die Bibel eine eigene Welt ist. Wir reden gerne bei diesem differenzierten Verstehen von Schrift, Heiliger Schrift und Bibel von Hermeneutik, das heißt die Kunst des Übersetzens, Hermeneio übersetzen. Also Schriftverständnis hat mit Übersetzen zu tun. Und diejenigen, die Sprachen oder euch studieren, für die ist das selbstverständlich, Übersetzen ist immer ein doppelter Vorgang. Und man kann im Deutschen es nur einfach anders betonen, dann hat man ein sehr schönes Bild. Übersetzen bedeutet immer zunächst einmal übersetzen. Das ist jetzt bei dem heißen Wetter ein schönes Bild, nicht mit dem Stocherkahn, nicht auf dem Neckar, auf dem Wasser zu sein, etwas Kühle zu haben. Das heißt also übersetzen von diesem Ufer, auf dem ich bin, zu einem anderen, vom Hier und Jetzt in das Dort und Dann. Wenn ich die Bibel richtig verstehen will, so wie sie selbst verstanden werden will, stelle ich mich zunächst darauf ein, hier gibt es etwas anderes in einer anderen Zeit kennenzulernen. So hat Gott vor Jahrtausenden an Israel gehandelt, so hat er vor 2000 Jahren an den Frauen und Männern gehandelt, die ihm nachgefolgt sind, an der jungen Gemeinde. Das ist zunächst ganz spannend überzusetzen und etwas Neues kennenzulernen. Ihr kennt das von Freizeiten oder Partys, nicht? Du kommst hin, siehst neue Gesichter und sagst, ach, das wird ja spannend, lauter neue Gesichter, nicht? Dann ist man ganz fasziniert am ersten Abend, wenn man dieselben Leute am dritten Abend trifft, dann sagt man, oh, jetzt kenne ich die Witze schon. Aber am Anfang ist alles furchtbar spannend. Es wird erst dann komisch oder dann herausfordernd, wenn das andere mir fremd erscheint. Wenn das andere mir fremd erscheint. Also das Verstehen der Bibel, das Eintauchen in ihre Geschichte, ist zunächst faszinierend und unterhaltsam. Aber wenn dann etwas steht, was mich herausfordert, was mich in Frage stellt, was mich kritisiert, dann ist das Anderssein plötzlich ein Fremdsein. Und dann darf ich nicht gleich abbiegen oder zuklappen, sondern sagen, warum stellt mich das in Frage? Warum überführt mich das? Was ist mir an dieser Forderung zum Beispiel, liebe deine Feinde. Nicht, wenn man das hört. Nicht, da möchte man gleich zuschlagen, sagen, gibt es nicht was Lustigeres? Nicht, irgend so ein Keks aus einem China-Restaurant, nicht, wo irgendwas Blödes draufsteht. Nicht so provozierend, nicht so befremdend, nicht so herausfordernd. Hermeneutik bedeutet als erstes, ich bin bereit, Gottes Wort in seinem Anderssein, in seinem Zusammenhang, im Dort und Dann kennenzulernen und zu studieren. Und das ist eigentlich auch der Sinn, wenn man Theologie studiert und Altes und Neues Testament studiert, dass man es lernt, nicht nur die Bibel erbaulich für sich im Hier und Jetzt und gleich zu lesen, sondern zu sagen, was hat eigentlich Paulus damals für Probleme gehabt mit den Galatern? Was war in Korinth in der Gemeinde eigentlich los? Was lief da schief? Was hat sich der Abraham einfallen lassen, erst eine Berufung von Gott zu bekommen und anschließend seine Frau zu verkaufen? Wie passt denn das zusammen, Gottes Segen und menschliches Versagen? Das Fremde, das dort und dann zu studieren. Nun gebe ich zu, dass es manche Neutestamentler und Alttestamentler gibt, die haben ganz vergessen, vor lauter dort und dann nochmal zurückzukommen. Die sind im Elfenbeinturm und haben schon Spinnweben um die Nase, nicht? Und zählen nur noch Scherben und alte Papyri und sind ganz im Historischen. Und wenn man die dann fragt, ja, was hat denn das mit der Bibel mit uns heute zu tun oder halt uns mal eine Andacht oder predige mal, dann werden die verlegen, weil für die Hermeneutik nur das Dort und Dann bedeutet, das Historische, und es kommt nichts mehr bei uns an. Deshalb ist der zweite entscheidende Schritt, dass wir es lernen, aus der Bibel und dem, was sie im Zusammenhang sagt, wieder zurückzukommen in unsere Gegenwart, in das Hier und Jetzt. Und das nennen wir dann Übersetzen. Zunächst das Übersetzen rein sprachlich, aus dem Hebräischen, Griechischen, so wie ihr es auch aus Englisch und Französisch kennt. Aber ja noch viel mehr, mit den Wörtern müssen ja auch Inhalte, Assoziationen, Bilder, Metapher, alles das in das neuzeitliche Hier und Jetzt übertragen werden. Die Bibel lädt uns also ein, einen doppelten Verstehensprozess mitzumachen. Einen doppelten Gang, der auch in jeder menschlichen Begegnung, wenn es eine echte Begegnung ist, stattfindet. Ich lerne einen anderen als du kennen, der ich nicht selber bin. Der andere ist nicht nur die Konkretion meiner Illusionen und Träume. Er ist eine andere Person. Und dann begegne ich dem Du und werde selbst als ich verändert. Das nennen wir Begegnung im gefüllten Sinne. Und so ist der zweite Schritt des Bibelverstehens also, dass ich nicht nur historisch sagen kann, das hat Paulus damals im Römerbrief gemeint, sondern ich sage, was heißt das eigentlich heute, dass wir im Glauben gerechtfertigt sind? Was haben wir heute eigentlich für Gesetzlichkeiten? Wo verstehen wir uns von unseren Werken her? Ob fromm oder Examensnoten oder Ideale, die ich selber habe. Also das Übersetzen. Und das Entscheidende ist, dass ich im Boot tatsächlich auch was mitnehme und mit in die Gegenwart, in mein Hier und Jetzt bringe. Und wenn wir schon bei der Metapher des Übersetzens sind, dass ich tatsächlich auch die Ladung nicht einfach nur verwässere und am Ende nur wieder rauskommt, was ich vorher schon wusste. Ich gebe zu, ich bin sehr viel unterwegs und predige sehr viel, dass sehr viele Gemeindeglieder in Gemeinschaften, in Landeskirchen, in Freikirchen relativ frustriert sind von meinem Berufsstand, weil sie sagen, jetzt haben wir die Leute so lange durchfinanziert und studieren lassen, aber wenn die predigen, dann predigen sie einfach nur das, was sie vorher schon in ihrer Partei diskutiert haben und am Stammtisch. Und ich merke gar nicht, dass da ein hermeneutischer Prozess war. Oder das Beispiel der Frommen, dass viele Frommen einfach das sagen, was sie für richtig halten, aber es wird gar nicht an der Bibel verifiziert. Es ist nicht biblisch, sondern es ist einfach das, was sie schon immer sind. Entweder links oder rechts oder progressiv oder ein bisschen rückgewandt, hysterisch oder zwanghaft. Und das wird dann einfach in die biblische Botschaft hineingelegt. Die Bibel verändert mich, wie eine gute menschliche Begegnung mich verändert, weil sie ein Du ist, das mir begegnet. Jetzt ist die Frage, inwiefern ist die Bibel denn eine Begegnung und ein Du? Nun, es gilt für uns ganz grundsätzlich, und dann trete ich einen Schritt zurück, es gilt ganz grundsätzlich, dass für uns alles, was uns fördert, mit Worten und Begegnungen zu tun hat. Das, was wir sind, sind wir nur durch Zuspruch, Anspruch, Zuwendung, Bestätigung und Ermutigung. Das Schöne bei meinen Reisetätigkeiten, die ich ja jetzt ganz intensiv betreiben kann, ist, dass ich immer wieder auf Kongressen bin, wo ich als Theologe rede, aber dann Juristen, Politiker oder Mediziner aus ihren Bereichen reden. Und ich erinnere mich an einen Medizinerkongress mit den fortgeschrittenen SMDlern, also der Akademikergemeinschaft. Und da hatten wir in Salzburg gerade im letzten Herbst auch Jugendpsychiater da. Und die haben noch einmal ganz neu ins Bewusstsein gerufen, wie elementar es ist für die ersten Jahre des Kindes, dass sie Zuspruch einer Vertrauensperson haben, dass sie Zuwendung haben, dass sie Ermutigung haben. Wie wichtig es ist für alle Selbstgewissheit, für alles, was aus uns entfaltet werden kann. Wir sind, was wir sind, aus Beziehung. Und Beziehung gehört bei uns nicht nur am Rande mit dazu, wie manches andere, sondern Beziehung ist das Grundlegende. Es gab ja Menschenversuche, ganz makaber, da wollte man die Ursprache des Menschen herausfinden und hat gesagt, dann nehmen wir Waisenkinder und da darf nicht mit geredet werden. Die kriegen also nur die Windeln gewechselt und in Schoppen reingeschoben und keinerlei Zuwendung, keinerlei Streicheln, nichts sagen, gar nichts, sondern die Ammen sollten also nur die technische Arbeit machen. Welche Sprache haben die Kinder gesprochen? Gar keine. Sie sind alle krepiert. Das ist der Brutalfall. Aber ich kann es auch positiv wenden. Denkt mal zurück, wodurch ihr das wurdet, was ihr heute im guten Sinne seid. Und dann fallen euch Begegnungen ein, Beziehungen ein, dann fallen euch Erfahrungen ein, der Freundschaft, der Zuwendung, der Ermutigung. Haben nicht manche Lehrer durch ihre ablehnende Art eure Schulnoten schon alleine durch die Einschränkung, die darin lag, um 2 Noten runtergezogen? Und habt ihr nicht manchmal in einem Viererfach, weil ihr euch in die Lehrerin verliebt habt oder den Lehrer, oder es muss ja nicht gleich jugenderotisch sein, nicht, aber einfach begeistert wart, plötzlich gemerkt, dass ihr euch entfaltet habt, Gaben in euch entdeckt, die ihr vorher gar nicht kanntet. Alles ist Kommunikation, alles ist Beziehung, alles ist Wort. Und nun wird im Neuen Testament in Johannes 1 gesagt, Gott spricht auch zu uns, der Schöpfer spricht zu seiner Schöpfung. Und die Schöpfung kann sich nur entfalten, wenn Gott uns zuspricht, uns ermutigt, sich uns zuwendet. Er hat natürlich auch Propheten geschickt. Und durch Propheten hat er vielmals gesprochen zu den Vätern, Hebräer 1. Aber die unmittelbarste und umfassendste Mitteilung Gottes war die Sendung seines Sohnes. Indem Jesus auf die Welt gesandt war, so sagt das ganze Neue Testament, hat Gott sich zu erkennen gegeben. Er hat sein Wort, so wird Jesus ganz komprimiert genannt, er ist das Wort in Person. Er hat sein Wort gesandt und damit mitgeteilt, wer er ist und wie er selbst verstanden werden will. Vieles konnte man schon im Alten Testament ablesen und ahnen. Aber jeder, der das Alte Testament liest, der kommt auch auf Stellen, wo Gott nicht eindeutig erscheint. Wo Gott plötzlich ein Gesicht bekommt, dass man sagt, ist das ein liebender Vater? Ist das noch gerecht? Ist das ungerecht? Das Alte Testament ist noch vielstimmig, aber spätestens mit dem Kommen Jesu auf diese Welt hat Gott sein Wesen absolut verbindlich, uneingeschränkt mitgeteilt. Ich beneide die Frauen und Männer, die Jesus in den 30 Jahren, 3 Jahre waren es dann im engeren Sinne, sehen und erleben konnten. Man musste ihn nur anschauen, wie er sich verhält und wusste, so ist Gott. Man musste gucken, wie er Kranke behandelte und heilte, ihnen zusprach, sie ermutigte, durch sein Wort sie heilte. Und man wusste, das ist Gott, das ist der Vater. Ja, Jesus sagt nach dem Johannesevangelium, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er war also das verkörperte Wort, die Selbstoffenbarung, die Selbstmitteilung Gottes. Und wenn es schon gilt, dass wir uns mit Worten mitteilen, unverbindlich, wenn wir distanziert sind, und immer verbindlicher, je mehr wir eine Liebesbeziehung haben, gilt das für Gott. Die Botschaft, die Jesus lehrte und verkündigte, diese Botschaft war eine leidenschaftliche Liebe Gottes, nicht nur zu den Artigen unter uns, sondern zu den Menschen als Welt, als ablehnender Welt. Eine leidenschaftliche Liebe zu jedem Geschöpf. Die Botschaft, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der von Gott nicht vollkommen geliebt ist. Es war in einer seelsorgerlichen Situation, das ist, ihr kennt das auch, gell, das ist öfters so, dass du in einer bestimmten Situationen plötzlich etwas sagst, wo du selber zuhörst, dass ich das erste Mal formulierte, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Und dem ich sagte, dachte ich, das ist genau, das ist die Botschaft, das hat Jesus als Wort verkörpert. Eine leidenschaftliche Liebe, die analogielos sein mag, in Hinsicht auf meine ganze Biografie. Jetzt war nur das Problem, dass Jesus selber verraten wurde, gekreuzigt ist und auch wenn er auferstanden war, ja dann entrückt wurde zu seinem Vater und er war nicht mehr da. Es wäre toll, er wäre geblieben oder er wäre genauso wiedergekommen, denn dann brauchten wir keine Bibel, dann brauchten wir kein Buch, keine geschriebenen Worte. Dann könnten wir wie Maria Magdalena in einer Anfechtung einfach nur an seine Mantel zupfen und gucken, bist du noch da, Herr? Und dann guckt er dich liebevoll an und alle Anfechtungen sind verflogen. Oder du könntest wie Petrus wieder ein bisschen hochmütig werden und dann würde er dich ein bisschen untergehen lassen. Bei den Temperaturen kann man Matthäus 14 nicht predigen. Da meinen alle Leute, Unglauben ist schön, nicht? So muss es im Winter predigen, nicht? Und dann guckt er dich nur an und du guckst mal weg und sagst, jetzt kann ich schon allein, ich brauche meinen Herrn nicht mehr, zack, säufst du ab und dann weißt du, ah, richtig. Und dann weißt du aber, Herr, hilf und er hilft sofort. Diese Unmittelbarkeit der Gottbegegnung war ein Vorrecht dieser 3 Jahre, als er unter uns war. Ja, was war denn danach? Das ist das Faszinierende. Jesus blieb nicht im Tod, sondern er wurde von seinem Vater bestätigt, er hat ihn auferweckt. Auferweckt in ein neues Leben, aus dem Grab heraus verwandelt, sodass das Grab leer war. Und er hat ihn auferweckt in seinen ewigen Körper, seine ewige Gestalt. Er war aber nicht entzogen, sondern er hat sich gezeigt. Zuerst am Ostersonntagmorgen Maria am Grab. Die erkannte ihn gar nicht, die hielt ihn für den Gärtner, weil sie dachte, wenn ein Mann schon früh aufsteht, muss der Gärtner sein. Die anderen kommen nicht so früh aus den Federn. Und hat gedacht, es sei der Gärtner und fängt mit ihm ein Gespräch an, ob er ihn weggetragen habe und kapierte es gar nicht, bis Jesus sie beim Namen nannte und sagte Maria. Da hat das Wort Gottes gewirkt. Maria brauchte nicht den ganzen Römerbrief, die brauchte nicht das ganze Johannesevangelium wie der Eckstein. Die hat nur den Namen aus dem Munde Jesu gehört. Und sie war angesprochen und sie wusste, er lebt. So war er den Jüngern erschienen, zuletzt dem Paulus erschienen. Und dieses Erscheinen des Auferstandenen war Begegnung im tiefsten Sinne. Gottes Begegnung. Die Menschen waren verändert, weil sie sich im Angesicht Jesu Christi plötzlich total anders wiedersahen. Sie merkten, dass sie als Geschöpfe ihn als Schöpfer brauchten und für ihn geschaffen sind. Sie merkten, dass sie angewiesen sind auf diese Liebe und sie erfuhren das erste Mal, die meisten, dass sie so erlöst, versöhnt, angenommen, im Frieden aufgenommen werden, wie sie sind. Dass diese Liebe alles umfängt. Jetzt sind das zweite Mal enttäuscht. Erstens waren wir beim irdischen Jesus nicht dabei. Und zweitens waren wir am Ostersonntag nicht dabei, denn niemand von uns wird in den Evangelien erwähnt vom Ostersonntag. Schade. Die irdischen Jünger hatten es toll, die Jünger des irdischen Jesus, und die Osterzeugen hatten es toll. Und jetzt kommt es zu unserem Thema. Weder Maria noch die Jünger bis hin zu Paulus konnten das für sich behalten, was sie da erfahren haben. Wie aus dem Dort und Dann, nämlich dem Himmel, Gott zu ihnen sprach, im irdischen Jesus, im auferstandenen Jesus. Das hat sie so verändert, dass sie es nicht bei sich behalten konnten. Sie rannten hin und riefen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und ist dem Kephas erschienen. Maria, er ist mir erschienen. Paulus, ich habe den Herrn gesehen. Er ist mir erschienen. Das heißt, was wir heute haben, ist nicht der irdische Jesus. Was wir haben, ist auch nicht unmittelbar der Auferstandene, wie er erschien in den ersten Tagen. Sondern was wir haben, ist das Zeugnis der Auferstehungszeuginnen und Zeugen. Insofern, Jesus Christus selbst und jetzt die zweite Stufe, das Zeugnis der Auferstehungszeugen. Ja, sagst du, was ist denn das? Was soll ich denn jetzt mit dem Reden der Maria? Bei Lukas, der hat es ganz trocken weitergegeben und ungeschönt. Die Männer erfuhren von den Frauen, es waren ja mehrere, die die Engel gesehen haben, die kamen zu ihnen Und die Männer haben nur abgewunken, als die Frauen sagten, er lebt, er lebt, er lebt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gesehen. Die sagten, Weibergeschwätz, Leros im Griechischen, nicht? Weibergeschwätz und haben sich abgedreht. Sie haben aber schwer eins rübergekriegt vom Auferstandenen anschließend, dass sie die Predigt nicht gehört haben, sondern haben es abgetan und haben es nicht geglaubt. Das Faszinierende ist jetzt, dass das Zeugnis derer, die Jesus und den Auferstandenen gesehen haben, den irdischen und den Auferstandenen, selber bei Menschen Glauben und Leben wirkte. Das heißt, das Wort Gottes war so vollmächtig, es war so hell, es war so klar, es war so herrlich, dass es selbst noch in der Widerspiegelung des menschlichen Zeugnisses in den Zweiflern Glauben weckte, in den Hoffnungslosen Zuversicht und in den Kranken Gesundheit. Das heißt, es wirkte als Wort Gottes weiter. Ich selber habe mein Leben lang über alles Paulus geschätzt, weil er ein sehr differenzierter Theologe ist und weil er genötigt war, als spätberufener Apostel, der zuvor Christus verfolgt hatte, immer alles doppelt und dreifach zu erklären. Denn die Kirche war immer skeptisch, ist der echt oder ist das nicht doch ein Überläufer? Also musste er alles genau erklären. Er war sehr begabt, er war vorher ein leidenschaftlicher Pharisäer und das ist wie bei Luther, wenn man eine Religion, eine Prägung, eine Frömmigkeit leidenschaftlich gelebt hat und sich dann bekehrt, dann weiß man, was man tut. Also konnte er enorm gut erklären. Was aber dem Paulus noch faszinierend ist, dass wir unbestritten, auch in der historischen Kritik des Theologiestudiums, Briefe haben, die zweifellos von Paulus verfasst sind, also einem Apostel. Insofern halten wir im Neuen Testament Zeugnisse von Auferstehungszeugen unmittelbar in der Hand. Bei anderen Schriften, wie dem Lukas-Evangelium zum Beispiel, wird gleich dazu gesagt, nein, wir gehörten nicht zu den Zeugen des irdischen Jesus, wir gehören nicht zu den Zeugen der Auferstehung, aber wir sind Schüler derer und wir haben es alles von Anfang an genau verfolgt und wir haben es kennengelernt und so haben wir es jetzt der Reihe nach aufgeschrieben, so Lukas in seinem Evangelium. Ich stelle es immer wieder gerne dar mit einem Bild. Ihr habt es auf der Rückseite abstrakt, was wir jetzt in 4 Etagen uns vergegenwärtigt haben. Und im Bild auf der Vorderseite, diejenigen von euch, die in Maulbronn waren, wissen sofort, was gemeint ist, nämlich der römische Brunnen, den wir hier von Maulbronn abgebildet haben. Was ist Wort Gottes? Wort Gottes, das sprudelt und Leben gibt, ist im eigentlichen und schönsten Sinne Jesus Christus selbst. Wort Gottes ist keine Formel. Wort Gottes kann man auch nicht in eine Dogmatik bringen, man kann es nicht zusammenfassen, sondern Gottes ganze Selbstmitteilung ist eine lebendige Person, der Mensch gewordene, gekreuzigte, auferstandene und jetzt Existente, beim Vater sitzende, der wiederkommen wird und wir werden ihn alle sehen als Richter und Erlöser. Das ist Wort Gottes im umfassendsten Sinne. Wort Gottes aber ist dann zweitens das Evangelium. Und mit Evangelium ist nicht Matthäus Evangelium gemeint, sondern die gute Nachricht, die der Auferstandene, angefangen bei Maria Magdalena am Sonntagmorgen, dann am Abend den Jüngern die Woche drauf, die 40 Tage und zuletzt 2 Jahre später Paulus vor Damaskus gegeben hat. Das heißt, er hat das Wort Gottes, den Inhalt der guten Nachricht, ihnen mitgeteilt. Wir haben selber Jesus nicht gesehen. Ihr seid alle jünger als ich und ich habe ihn nicht gesehen, dann habt ihr ihn auch nicht gesehen, dann habt ihr auch 30 noch nicht gelebt. Zweitens, keiner von uns hat das Evangelium im Jahre 30 bis 32 unmittelbar von Christus gehört. Aber was wir alle haben, ist das Zeugnis der Apostel. Das heißt, das Zeugnis vom Evangelium von Jesus Christus. Und wenn wir Lukas mit reinnehmen, dann ist es die 4. Ebene, die untere Schale, das sind die Zeugen des Neuen Testamentes, die es von den Auferstehungszeugen unmittelbar erfahren haben. Von der Quellenlage her, als Historiker gesprochen, muss ich sagen, das Wort Gottes ist faszinierend, zuverlässig und gut belegt. Von welchem antiken Verfasser, von welcher Gestalt der Antike haben wir eine solche Quellenlage und eine solche Zeugnislage? Paulus kann 1. Korinther 15 noch sagen, 500 Zeugen ist Jesus einmal als der Auferstandene in einem Augenblick in einer Erscheinung erschienen. Wir wissen nicht, was das war, wir kennen nur Pfingsten, da waren es noch mehr. Also da ist er erschienen und die meisten leben noch. Das Zeugnis von Jesus Christus, dem Evangelium von Jesus Christus, ist faszinierend historisch belegt. Von keinem anderen Buch gibt es so viele Quellen. Es sind Tausende von Handschriften und die gehen teilweise zurück bis ins 2. Jahrhundert. Und wenn ihr Theologie studiert, dann habt ihr immer unten so einen Apparat mit Varianten. Das muss man ganz richtig studieren, ist ganz wichtig, wenn man Theologie studiert. Aber wenn du genau hinschaust, das, was in den Tausenden von Handschriften variierte, sind keine inhaltlichen Unterschiede. Nicht? Dann sind Partikel mal anders, Konjunktionen mal anders. Der Inhalt ist immer der gleiche. Das Faszinierende ist also, dass wir hier das Zeugnis von Gottes Reden in Jesus Christus über 2000 Jahre schwarz auf weiß erhalten haben. Und das ist phänomenal. Wir können nicht einfach nach Israel, wann wir wollen, mindestens nicht mitten im Semester, es sei denn, ihr habt eine Exkursion. Wir können auch nicht die 2000 Jahre zurück und sagen, jetzt gehe ich noch mit Maria ans Grab, ich fühle mich auch gerade so, und dann flennen wir beiden Frauen mal eine halbe Stunde und hoffen, dass der Gärtner kommt und uns tröstet, weil wir das nicht können. Wir können nicht zurück in der Zeit. Aber was wir können ist, und das ist das Faszinierende, wir müssen nur nach unserem Neuen Testament greifen, nach Gottes Reden im Alten und Neuen Testament. Und wir haben hier und jetzt und immer verfügbar Gottes Reden in Jesus Christus im Evangelium zu uns ganz persönlich greifbar und verfügbar. Das Bild des römischen Brunnens liebe ich deshalb so, weil eine doppelte Botschaft drinsteckt. Ja, es stimmt. Wir brauchen das Neue Testament, die wir zwischen dem Jahre 30 und der Wiederkunft Christi leben. Im Himmel brauchen wir keine Bibel, denn dann sehen wir Gott selbst und seinen Sohn und er redet unmittelbar. Wir brauchen diese Bibel. Aber das Faszinierende ist, wir sind in der fünften Schale oder wie immer du zählst und damit sind wir angewiesen. Wir sind abhängig. Wenn jemand von euch heute Nacht Visionen hat oder ein Engel erscheint ihm oder der Heilige Geist flüstert ihm was ins Ohr, dann können alle anderen das morgen beim Mittagsgebet nachprüfen und werden einfach sagen, was genau hast du geträumt? Und wenn er sagt, ich habe geträumt, dass Gott uns liebt und dass er seinen Sohn gesandt hat zu unserer Rettung und dass der Sohn auferstanden ist, und die anderen sagen, einen Augenblick mal, das müssen wir erst nachprüfen, und dann gucken sie nach und dann finden sie dieses und jenes und sagen, doch, das mag der Heilige Geist gewesen sein, es stimmt mit der Schrift überein. Wenn einer morgen beim Mittagessen sagt, ich habe geträumt, mir ist Gott erschienen, hat gesagt, vergiss das Ganze mit Jesus, du bist der Messias. Dann sagen die anderen, einen Augenblick mal, wir gucken nach, blättern das Neue Testament von vorne bis hinten und dann bleiben sie hängen bei den apokalyptischen Reden, klingt nicht gut, bei den apokalyptischen Reden der Synoptiker. Und dann heißt es, da werden viele kommen und sagen, hier ist Christus, da ist Christus, ich bin Christus, glaubt ihnen nicht. Also werden sie sagen, was immer dich bewegt hat, die dicke Luft, der Wein, den du nach dem Abend getrunken hast oder der aufkommende Vollmond, was immer, es war gesponnen, es war nicht der Heilige Geist. Warum? Wir haben ein Kriterium und das ist Gottes Reden in seinem Wort. Heißt das, dass du deshalb keine Eingebung des Geistes haben kannst? Doch, Paulus weist 1. Korinther 12 bis 14 von allen möglichen unmittelbaren Geistesgaben und Geisterfahrungen, unmittelbaren Gottesbegegnungen. Aber sie müssen immer verifizierbar sein an der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, durch das Evangelium, durch das Zeugnis der Apostel, wie es im Neuen Testament bezeugt ist. Das heißt, es gibt keine Abkürzung. Übrigens, es gibt keine Abkürzung, auch nicht für Theologieprofessoren, dass die es plötzlich besser wissen als das Neue Testament. Ich bin in der Kammer für Theologie, der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und da sind wir die Kammer, die immer wieder dann die theologischen Vor- oder Nacharbeiten leisten sollen oder auch was verbessern sollen oder wieder korrigieren sollen, wenn es schiefgegangen ist. Da sind wir also zuständig. Und da erlebe ich das manchmal auch in kirchlichen Gremien, dass manche Leute das Neue Testament getrost geschlossen nebendran lassen und sie meinen, sie könnten unmittelbar sagen, was jetzt evangeliumsgemäß ist und was Christum treibet. Mir rutscht es mal raus und habe gesagt, diese Floskel, was Christum treibet, wird im Reformationsjahr ja so oberflächlich angewandt, dass man besser sagen sollte, nicht was Christum treibet, sondern was Christum zur Verzweiflung treibet. Nicht? Also, weil man immer besser weiß als die Offenbarung. Letztes Jahr waren wir in Chicago gewesen und wir hatten nach einer Konferenz dann noch eine Woche Zeit und haben die Stadt genossen. Das erste Mal muss ich gestehen, dass ich von Architektur fasziniert war. Und dann kamen wir in den riesen Park rein und dann gingen wir, später erfuhr ich, ist der Buckingham Fountain, also der Brunnen, Buckingham Brunnen. Und von Weitem sah ich schon und sagte, ah, ein römischer Brunnen. Und habe meine Frau gleich gesagt, also da müssen wir unbedingt hingehen. Aber je näher wir kamen, desto entsetzter war Eckstein. Warum? Das war kein schöner Maulbronner römischer Brunnen, wo artig oben das Wasser spritzt und Schale für Schale es korrekt von oben nach unten in die Offenbarung geht. Sondern da gab es irgendwelche Meerestiere, die unten waren und die spuckten in die zweite, in die dritte Schale das schmutzige Wasser, wo Hunde reingepinkelt haben, dann oben in die oberste Schale. So geht es nicht. Das ist keine Hermeneutik. Hermeneutik heißt, dass ich von Christus her das Evangelium kennenlerne, das Evangelium durch die Apostel durch das Neue Testament. Wie will die Bibel verstanden werden? Als das Zeugnis, das menschliche Zeugnis von Gottes Wort und Reden. Und jetzt wird es auch klar, wie verhalten sich denn Gottes Wort und Menschenwort? 50-50, 10-90? Nein, sondern Gottes Wort im ursprünglichsten Sinne, im reinsten Sinne, ist Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes. Unbezweifelbar. Er hat auch Gottes Wort vollkommen, nur Gottes Wort, als Evangelium den Aposteln gegeben. Die Apostel, die nun das Zeugnis bekommen haben, sie waren Menschen. Und jetzt ist das Irritierende, wenn ihr Galater 1 und 2 lest, da erzählt Paulus von einem Beispiel, wo Petrus und er selber, beide Apostel, beide Offenbarungsempfänger, beide Auferstehungszeugen, wo die in Streit gerieten. Paulus muss Petrus öffentlich widersprechen. Warum? Nun, weil Petrus auf Drängen von rechtsjudaistischen Christen aus Jerusalem das Abendmahl zusammen mit Heidenchristen verlassen hat und hat auf Drängen der Jakobusleute nicht mehr Abendmahl und Tischgemeinschaft mit den Heiden gehabt. Damit hat er dem Drängen nachgegeben, einiger in Jerusalem. Heiden sind keine Christen, denn Christen können nur Juden werden. Jesus ist der jüdische Messias, nur Kinder Abrahams haben Anspruch auf den Segen. Also, es gibt keine Christen, es sei denn, sie werden vorher Juden. Das war ein Streit der ersten Generation. Euch fremd, weil wir alle Heidenchristen sind nach dieser Bezeichnung. Und Paulus hat deshalb nicht in der Sakristei ihm das ins Ohr geflüstert, da musst du noch mal ein bisschen korrigieren, sondern musst es öffentlich austragen. Und er hat gesagt, Petrus, du hast die Wahrheit des Evangeliums, erste Schale, verlassen. Indem du die Heidenchristen verrätst, verrätst du Jesus Christus. Christus ist für alle Menschen gestorben. Er hat gesagt, allein der Glaube rettet die Menschen. Man muss nichts tun, als sich ganz auf Gott verlassen. Und das unabhängig von Mann und Frau, Sklave, Freier, Jude oder Heide. All das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur um den Glauben an Christus. Das heißt, selbst Apostel können irren. Und wenn ihr Galater 1 liest, kommt aber eine seltsame Stelle. Ich muss gestehen, erst vor einigen Jahren habe ich sie lieben gelernt. Da sagt nämlich Paulus, ich bin irritiert, dass ihr ein anderes Evangelium plötzlich annehmt. Es gibt nur eins. Nicht, der Brunnen hat ja nur einen Kern. Einen Christus, ein Evangelium. Und da sagt er, selbst wenn ich, der Paulus, durch den ihr zum Glauben kamt, wenn ich euch ein anderes, inhaltlich anderes Evangelium verkündigen würde, ich will verflucht sein. Wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkündigt, er soll verflucht sein. Das war die härteste Strafe in der frühen Gemeinde. Ausschluss von der Gemeinde Ausschluss vom Heil. Warum wird Paulus so ernst? Nun, weil die Gemeinde keine Chance hat, Wort Gottes zu hören, Wahrheit zu hören, außer durch das treue Wiedergeben von Jesus, dem Evangelium und dem Zeugnis der Apostel. Das heißt, ja, wir haben hier das vielstimmige Zeugnis von Menschen. Jetzt kommt eine Standardfrage bei denen, die theologisch gebildet sind. Die wissen nämlich, Trinität hatte was mit drei zu tun. Vater und Sohn hatten wir schon. Wo ist denn eigentlich der Heilige Geist bei dem ganzen Geschehen? Nun, ich kann es ganz einfach machen. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist im Neuen Testament die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes, des Vaters und des Sohnes, in den Gläubigen und in der Gemeinde. Der Heilige Geist ist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes in den Gläubigen und in der Gemeinde. Das heißt, wir haben bisher den römischen Brunnen mit seinen Instanzen, Jesus, Evangelium, Zeugnis der Apostel und neutestamentliche Schriften. Der Heilige Geist ist das Wasser. Der Heilige Geist ist das Wasser. Das heißt, durch den Heiligen Geist, durch die wirksame Gegenwart Gottes, wirkt das Ganze überhaupt erst und bringt es Leben. Also, der Geist wirkte schon durch Jesus, als er auf dieser Erde war. Er war erfüllt vom Geist seines Vaters. Der Heilige Geist wirkte, als die Apostel offene Augen und offene Ohren bekamen. Der Heilige Geist wirkte, als die Apostel und Evangelisten das Neue Testament geschrieben haben. Der Heilige Geist wirkt heute, wenn ihr es lehrt, wenn ihr es weitergebt, wenn ihr es zusprecht. Und der Heilige Geist wirkt vor allen Dingen, damit Menschen überhaupt verstehen können und zum Glauben kommen können. Und jetzt ist das Faszinierende am römischen Brunnen. Zuerst habe ich die Instanzen abgegrenzt, dann kamen wir ganz unten. Das war die Hierarchie der Offenbarung des Wortes Gottes. Aber wenn jetzt nicht, wie in Chicago, von unten nach oben gespuckt wird, sondern wenn ganz treu und unverfälscht das reine Wasser oben in gereinigten Schalen überfließt von einer Schale in die andere, haben wir Germanisten unter uns, da müsste nachher noch ein Gedicht kommen zum römischen Brunnen, egal welche Version der vielen, die es gab. Wunderschön ist beim römischen Brunnen, wie die erste Schale gefüllt wird, und dann so viel hat, dass sie überfließt, die nächste Schale füllt und wieder füllt und wieder füllt. Und das Ganze bewegt sich und ist Ruhe und Frieden in einem. Jetzt frage ich euch, welches Wasser trinken wir, wenn es unverfälscht ist, aus der untersten Schale? Das Wasser der Quelle. Gibt es einen Unterschied in der Qualität des Wassers, wenn nichts verfälscht wird, nicht vergiftet? Nein. Das reine Wasser findet sich in der untersten Schale. Schale. Warum sage ich das? Wie will die Bibel verstanden werden? Nicht als ein fernes Wort vor 2000 Jahren den Aposteln offenbart, sondern das Geheimnis der Selbstmitteilung Gottes, des Lebensschaffens, sei sehend, steh auf, nimm dein Bett und gehe, folge mir nach, stehe auf von den Toten. Also das, was damals Jesus sagte, und es geschah, weil er der Schöpfer ist, weil er Gott ist. Das geschah auch bei den Auferstehungszeugen, es geschah in der Verkündigung und es geschieht noch heute. Als Jesus zu einem Ungläubigen sagt, sei sehend, wie gläubig ist Bartimäus geworden, wie sehend ist er geworden? 100%. 100%, gell? Als Paulus zu jemandem sagte, dir sind deine Sünden vergeben, naja gut, er ist ja nicht Jesus, also 50%. Als Timotheus, ein Paulus-Schüler, sagte, na, waren es noch 25%. Wenn ein Theologieprofessor, der ordiniert ist, das sagt, naja, vielleicht 1,5%. Wenn jemand im ersten Semester, der gar nicht Theologie studiert, einem anderen sagt, bei Hochschultagen, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, da sind wir schon im Promillebereich. Ist das nicht faszinierend? Wenn du mit jemandem bei den Hochschultagen sprichst und er sagt dir, ja, was soll ich denn tun? Wie kann ich denn gläubig werden? Wie wird man denn Christ? Und du erklärst es ihm, jetzt nicht, weil du sagst, ja, ich stelle mir das so vor, sondern so, wie die Bibel verstanden werden will, dass du ihm treu das Evangelium nach bestem Wissen und Gewissen entfaltest. Und er dir sagt, ja, darf ich das annehmen? Dann sagst du ja. Ja, kann ich mit dir beten? Ja. Und du sagst ihm, dir sind deine Sünden vergeben im Namen Jesu Christi. Du bist Christ, eine Tochter, ein Sohn Gottes. Ab jetzt hast du das ewige Leben. Wie viel ewiges Leben hast du dann jemandem zugesprochen? 100%. Und das ist das Überraschende. Nicht nur das Neue Testament und vom Neuen Testament her das Alte in Eindeutigkeit gelesen, ist Gottes Wort. Gottes Wort ist auch dein Verkündigen, dein Zeugnis geben, wenn du in seinem Namen sprichst. Was haben wir für eine Vollmacht? Jakobus sagt mal richtig bei Leuten, die so Lästerschnauzen sind, wie kann denn eine Quelle gleichzeitig süßes und bitteres Wasser geben? Und wenn du überlegst, was wir manchmal für Unsinn über unsere Lippen gehen lassen, dann werden wir beschämt, so geht es mir jedes Mal, wenn ich Zeuge sein darf. Ich weiß, das erste Mal, ich war gerade 16 Jahre, sprach ich mit einem Jungschaler, der sagt, ich bin nicht Christ, aber ich interessiere mich dafür. Und als wir nach einer Viertelstunde aus dem Zelt rausgingen, strahlte er mich an und sagte, Hans-Joachim, ich glaube, ich bin gläubig. Ich bin Christ. Da sind mir als Mann die Tränen gekommen, weil ich das erste Mal Zeuge war davon, dass Gottes Wort heute lebendig ist. Wenn ich an einem Kranken- oder Todesbett stehe und jemand Zweifel hat für sein ganzes Leben, ich erinnere mich an die Frage, die ich als Vikar bekam, eine alte Frau kurz vor dem Sterben schaut mich verzweifelt an und sagt, Herr Vikar, wird Gott mir noch vergeben? Und ich voller Zuversicht im Namen Jesu ihr sagen könnte, wenn Sie Vergebung der Sünden haben wollen, wenn Sie das annehmen wollen, Jesus ist für Ihre Sünden gestorben und auferstanden, ich darf Ihnen die Vergebung aller Ihrer Sünden zusprechen. Wollen Sie? Ja. Und wir haben gebetet und sie konnte strahlen. Wenn du das mal erlebst, dann weißt du, wie die Bibel verstanden werden will. Als Gottes Reden seit Jahrtausenden. Als Gottes Reden, wie du es schwarz auf weiß hast. Und als Gottes Reden, dass wir deshalb lernen, internalisieren sollen, nachts rezitieren können sollen, wenn wir Albträume haben oder nicht schlafen können, weil es selbst das Leben ist. Gott sprach in der ersten Schöpfung, es werde Licht und es ward Licht. Er sprach bei der Bekehrung des Paulus wie bei deiner Bekehrung, es werde Licht und es ward Licht. Durch seinen Geist schafft er es. Als junger Christ habe ich das Neue Testament gelesen und immer wenn Ausrufezeichen war, habe ich drumherum lesen wollen, weil da immer die harten Botschaften kamen. Nicht? Liebet eure Feinde, rächet euch nicht selber und alle diese Ausrufezeichensätze, Imperative. Und ich habe gesagt, Gott spricht Befehle und ich muss es tun. Nein, das Neue Testament ist nur Zuspruch und Verheißung. Und alle Parenesen, alle Ermahnungen, alle Imperative, alle Ausrufezeichen sind nichts anderes als Beschreibungen dessen, was Gott durch dich in seinem Wort wirken will. Wenn Gott sagt, steh auf, dann ist er die Kraft, die es tut. Wenn er sagt, folge mir nach, dann ist das kein anderer Befehl als zu Lazarus, Lazarus, komm heraus. Was hat der tote Lazarus nach 4 Tagen, wie er da lag und schon stank? Was hat er von sich aus beitragen können, damit Gottes Wort sich in seinem Leben verwirklicht? Absolut überhaupt nichts. Christus musste alles durch sein Wort selber wirken. Du wirst süchtig danach, das Neue Testament zu lesen, wenn du das erste Mal kapierst, das ist Evangelium pur. Hier ist reines Leben. Ob ich hier kritisiert werde oder getröstet werde, ob ich abgelenkt werde und fasziniert bin, ob ich herausgefordert werde, es ist immer das Wort meines Schöpfers und Erlösers, der sagt, du bist ein Wunsch, den ich mir selbst erfüllt habe. Und wenn du jetzt sagst, ja, wo soll ich denn da noch vorkommen, wenn ich ein Geschenk bin, das Gott sich selbst gemacht hat? Wir dürfen Gott beim Auspacken und Entfalten seiner Geschenke helfen. Hör auf, Gott Dinge zu versprechen. Das wird sowieso nichts mehr. Das glaubt kein Engel, die halten sich immer schon die Flügel vor das Gesicht, wenn du anfängst, was zu versprechen. Glaubt keiner. Fang an, seine Zusagen und Versprechen zu glauben. Ich muss sagen, dass ich im ganzen Theologiestudium, und das war Bewahrung, das ist nichts anderes, nie einen existenziellen Zweifel hatte. Das lag aber nicht daran, dass ich so ein toller Student war oder dass ich so tolle Professoren hatte, sondern dass Gott schon vorher, bevor ich mein Abi machte, so zu mir gesprochen hatte und ich dabei sein durfte, wie er Menschen zum Glauben führte, dass ich ihn lebendig kannte. Und wenn ich am Sonntag einem Menschen sage, du darfst glauben, dir sind deine Sünden vergeben, und der strahlte und glaubte an den Auferstandenen, und ich kam am Montagmorgen in die Vorlesung, da wurde mir gesagt, ja, Jesus ist gar nicht auferstanden, der liegt heute noch im Grab, man weiß nicht wo, dann konnte ich in mich hineinschmunzeln und sagen, ich weiß es besser, ich habe ja eben noch mit ihm gesprochen und gestern ihn auch wirksam gesehen. Ich gratuliere euch dazu, dass ihr Studenten seid. Es ist ein Privileg. Ich weiß, das seht ihr jetzt noch nicht, aber in der Retrospektive wird sich das so darstellen. Wie will das Studium verstanden werden vom Ende her? Nicht? Und ich gratuliere euch dazu, dass ihr hier sitzt, in der SMD seid und mindestens mit dem Glauben sympathisiert. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr euren Verstand und euer Herz und euer ganzes Leben voll daran orientiert, dann habt ihr das schönste Leben vor euch. Es gibt nichts Schöneres, als von Gott angesprochen zu sein, herausgefordert zu sein und sein ganzes Leben zu entfalten. Als Gott mich mit 15 Jahren berufen hat, habe ich alles geahnt, nur nicht das, was dann kam. Hätte er mich nicht gerufen, vielleicht säße ich heute als Postbeamter in Bad Ems da, das ist ein ganz versifftes altes Städtchen. Alles, was in meinem Leben sich entfaltet hat, war Wirkung seines Wortes. Dass ich lernte, dass ich hörte, dass ich mit anderen teilte. Wie will die Bibel verstanden werden? Als Gottes Reden zu uns. Zu Menschen und durch Menschen, vor allen Dingen zu dir und durch dich. Dankeschön.